Willkommen zurück. Hoffentlich hatten Sie ein ruhiges Wochenende. Heute ist Montag, der 12. Mai 2025 und wir schauen uns wieder an, was Ihre Quellen uns Spannendes geliefert haben.
Hallo, ich bin Hanno.
Und ich bin Marlene.
Es geht heute um Reisepläne, die sich plötzlich ändern, neue Chancen für Langzeitaufenthalte in Südostasien, ja, und auch wichtige Änderungen bei Geldtransfers.
Man sieht schon, das hängt alles irgendwie zusammen.
Absolut. Packen wir es an. Also, wir haben drei Hauptpunkte aus den Unterlagen destilliert.
Kommen wir nun zum ersten Thema. Heute schauen wir uns eine Situation an, die Anfang Mai 2025 viele Reisende ziemlich kalt erwischt hat. Es geht um Flugausfälle und, naja, massive Umleitungen bei Thai Airways.
Genau. Und der Grund dafür waren ja diese wachsenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan.
Richtig. Wir stützen uns da auf verschiedene Nachrichtenartikel aus der Zeit. Die berichten über die Ereignisse und was das alles für Folgen hatte.
Ja, und unser Ziel ist es heute, mal ein bisschen aufzudröseln, was ist da genau passiert, warum und was hieß das konkret für die Passagiere.
Also, fangen wir mal an. Was war da los? Im Kern musste Thai Airways, also Thai, Anfang Mai 2025 Flüge streichen. Und zwar von und nach Pakistan.
Ja, Karachi, Lahore, Islamabad, die waren betroffen.
Genau, wichtige Ziele. Mehrere Verbindungen fielen da einfach aus, so um den 8., 9., 10. Mai rum. Das war schon ein spürbarer Eingriff.
Absolut. Und der Auslöser, das war eben diese Eskalation zwischen Indien und Pakistan. Es gab militärische Spannungen.
Mhm.
Und deswegen wurde der pakistanische Luftraum dann als Hochrisikozone eingestuft und gesperrt.
Okay, also Sicherheit zuerst.
Das war laut den Berichten die oberste Priorität für Thai bei der Entscheidung. Und diese Sperrungen, die zogen sich ja teilweise bis zum 10. Mai, für manche Routen sogar länger.
Lahore zum Beispiel, da stand was von Mitte Mai, oder?
Genau, Lahore und Islamabad sogar bis zum 15. Mai.
Krass. Und das hatte ja nicht nur Folgen für die Pakistan-Flüge, sondern weit darüber hinaus, richtig? Das fand ich besonders interessant.
Ja, das stimmt. Flüge zwischen Thailand und Europa mussten plötzlich ganz andere Wege fliegen.
Also Umwege.
Genau. Um diesen gesperrten Luftraum zu meiden, mussten die Maschinen halt umgeleitet werden.
Und das Ergebnis?
Naja, längere Flugzeiten. Die Berichte sprechen von etwa 30 bis 40 Minuten zusätzlich.
Okay, das geht ja noch, könnte man denken. Aber?
Aber? Das kann natürlich potenzielle Verspätungen bei der Ankunft bedeuten, gerade bei Anschlussflügen.
Ja, klar. Welche Routen waren da betroffen? Frankfurt, London?
Frankfurt, London, Zürich, Mailand, München, Kopenhagen, Stockholm, Oslo. Also die üblichen Verdächtigen in Europa.
Interessant, dass Brüssel und Paris wohl erstmal nicht so betroffen waren, laut den Quellen.
Ja, das schien zunächst so. Vielleicht andere Routenführung.
Was sagen denn die Quellen genauer zu dieser Eskalation? Was war da los zwischen Indien und Pakistan?
Also die Artikel beschreiben militärische Aktionen auf beiden Seiten. Indien soll Ziele in Pakistan angegriffen haben, terroristische Infrastruktur, wie es hieß. Und Pakistan hat dann wohl mit Vergeltungsmaßnahmen reagiert. Sie haben behauptet, indische Stellungen und Flugzeuge getroffen zu haben.
Puh.
Das ist sozusagen der Kontext, den die Nachrichtenlage damals für diese Luftraumsperrung geliefert hat. Aber, ganz wichtig, wir geben hier nur wieder, was berichtet wurde. Wir ergreifen da keine Partei.
Absolut, das ist wichtig zu betonen. Ja. Und für die Passagiere, ich meine, das muss doch Chaos pur gewesen sein, oder? Unsicherheit.
Definitiv. Stellen Sie sich das mal vor. Ihr Flug wird kurzfristig gestrichen oder Sie hängen fest, weil der Anschlussflug weg ist.
Oh ja.
Sowohl Thai als auch die thailändische Luftfahrtbehörde, die CAAT, haben Reisenden dann auch dringend geraten, checkt euren Flugstatus, beobachtet die Lage.
Logisch.
Gab es Reaktionen von Betroffenen? Ja, in den Quellen fanden sich auch Kommentare. Das war so ein Mix, wissen Sie. Einerseits Verständnis, klar, Sicherheit geht vor, aber andererseits natürlich auch Frust über die Unannehmlichkeiten, geplatzte Termine, verpasste Urlaubszeit.
Kann ich total nachvollziehen. Und das Ganze fand ja nicht isoliert statt. Gab es da noch andere Einflüsse?
Ja, das wurde auch erwähnt. Einige Berichte sagen, dass auch die Konflikte im Nahen Osten, also Stichwort Israel, Houthi-Rebellen, schon vorher zu Flugroutenanpassungen geführt hatten.
Ah, okay.
Diese Pakistan-Sache kam also quasi noch obendrauf zu einer Zeit, in der die globale Luftfahrtplanung eh schon kompliziert war durch solche Spannungen.
Das zeigt wirklich, wie vernetzt alles ist. Ein regionales Problem?
hat sofort globale Auswirkungen.
Genau. Was ist also so die wichtigste Erkenntnis, die wir hier mitnehmen können? Für Sie zu Hause, Ihr nächster Flug, egal ob Urlaub oder Geschäft, der hängt eben nicht nur vom Wetter ab.
Oder von der Technik.
Richtig. Sondern eben auch von geopolitischen Spannungen, die vielleicht tausende Kilometer weit weg sind. Dieses Beispiel mit Thai Airways zeigt das ja ganz klar.
Wie schnell so ein regionaler Konflikt globale Reisepläne durcheinanderwirbeln kann, selbst wenn man gar nicht direkt dorthin fliegt.
Sicherheit geht dann natürlich vor Pünktlichkeit, aber das hat eben weltweite Konsequenzen. Es zeigt auch, ja, wie verwundbar unsere globalen Verbindungen sind.
Stimmt.
Was denken Sie darüber? Hatten Sie vielleicht selbst schon mal mit solchen Auswirkungen zu kämpfen, dass Politik Ihre Reisepläne durchkreuzt hat? Schreiben Sie uns Ihre Gedanken und Erfahrungen doch gerne in die Kommentare. Kommen wir nun zum nächsten Thema. Wir tauchen heute mal ein in ein Thema, das, gerade ziemlich hohe Wellen schlägt. Vietnams angeblich neues 10-Jahres-Golden-Visa.
Genau.
Du hast uns dazu ja eine spannende Mischung aus Quellen geschickt, also Nachrichten, Blogposts, aber eben auch, ja, ziemlich skeptische Stimmen aus Online-Foren wie Reddit.
Mhm, stimmt.
Unsere Aufgabe heute, für dich, mal rauszufiltern, was ist da dran, wer könnte vielleicht profitieren und wie verlässlich sind diese Infos wirklich?
Mhm.
Packen wir es an?
Ja, die Quellenlage ist eigentlich der Kernpunkt. Auf der einen Seite Berichte über Pläne, die klingen super, vielversprechend.
Absolut.
Und auf der anderen Seite dann fast schon, naja, zynische Reaktionen von Nutzern, die sagen, alles Quatsch.
Okay.
Wir versuchen dir da jetzt mal ein bisschen Klarheit zu verschaffen, was bisher vielleicht nur ein Vorschlag ist und was eventuell doch auf handfestere Entwicklungen hindeutet.
Also fangen wir mal mit den Berichten an. Die Schlagzeilen klingen ja fast zu gut, um wahr zu sein, oder?
Ja, das stimmt.
Ein Golden Visa. 5 bis 10 Jahre gültig, verlängerbar. Zielgruppe: Investoren, Top-Fachkräfte, Kreative, Unternehmer, digitale Nomaden.
Eben alle, die irgendwie zur wirtschaftlichen oder kulturellen Entwicklung beitragen können, so die Idee.
Es ist sogar von 3 Kategorien die Rede. Golden, dann Investor mit Aussicht auf Daueraufenthalt und ein Talentvisum.
Ja, und Pilotprojekte sollen angeblich in den großen Städten starten. Ho Chi Minh-Stadt, Hanoi, Da Nang.
Klingt schon nach einer ziemlich großen Öffnung, finde ich.
Was hier halt bemerkenswert ist, ist der Zeitpunkt und der strategische Kontext dahinter.
Mhm. Vietnam schaut da natürlich ganz genau auf die Nachbarn, oder? Thailand, Malaysia, die haben ja schon etablierte Langzeitvisa.
Genau, das LTR oder MM2H.
Genau.
Und das hier wirkt jetzt wie ein Versuch, sich da neu zu positionieren. Also weg vom reinen Kurzzeittourismus hin zu Langzeitresidenten und, ganz wichtig, Investitionen.
Weil die aktuellen Investorenvisa so streng sind.
Ja, genau. DT1 bis DT4 sind bekanntlich sehr restriktiv. Für DT1 brauchst du ja fast 4 Millionen US-Dollar Investment.
Wow, okay.
Und selbst DT4 für ein Jahr ist mit rund 120.000 Dollar nicht ohne. Ein neues Visum, das vielleicht zugänglicher ist, auch für, sagen wir mal, passive Investoren, das würde schon eine strategische Lücke füllen.
Okay, aber jetzt kommt der Haken. Du hast ja diese Reddit-Diskussion erwähnt.
Mhm.
Da ist die Stimmung ja komplett anders. Eher so null echte Info, reiner Clickbait.
Ja, das ist der Tenor.
Die Kernaussage dort. Das Ganze ist bisher nicht mehr als ein unverbindlicher Vorschlag vom Tourismusbeirat, dem THB, an die Regierung.
Genau. Keine offizielle Einführung, keine Details, nichts Konkretes.
Das klingt dann doch ziemlich ernüchternd.
Ist es auch. Und die Skepsis ist absolut nachvollziehbar. Ohne offizielle Bestätigung, ohne klare Kriterien bleibt das alles Spekulation. Aber, und das ist jetzt wichtig,
ja,
man darf nicht übersehen, dass sich in Vietnams Visapolitik tatsächlich gerade einiges bewegt.
Ah, okay. Was zum Beispiel?
Naja, die Ausweitung des E-Visums auf 90 Tage für alle Nationalitäten, das war schon ein riesiger Schritt.
Stimmt, das war wichtig.
Und dann die neuen 45-Tage-Visa-Freiheiten für wichtige europäische Länder wie Deutschland, Frankreich, UK, aber auch Polen, Tschechien, Schweiz, zusätzlich zu den bestehenden für Japan, Südkorea etc.
Okay, das sind Fakten.
Das sind Fakten. Und schau dir die Tourismuszahlen an. Fast 24% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr in den ersten 4 Monaten 2025.
Wahnsinn.
Enorme Zuwächse aus Europa. Italien plus 32%, Frankreich plus 24%, UK plus 20%, Deutschland plus fast 19%. Und Asien sowieso. China, Philippinen, Russland ist sogar der größte europäische Quellmarkt mit über 100% plus.
Krass.
Das allein beweist natürlich kein Golden Visa.
Nein, aber es zeigt eine deutliche, generelle Bereitschaft zur Öffnung. Man wird zugänglicher.
Und diese generelle Öffnung passt ja auch gut dazu, dass Vietnam ohnehin immer attraktiver wird, nicht nur für Touristen.
Absolut.
Du siehst es ja in den Foren, in Netzwerken, als Ziel für Expats, für digitale Nomaden rückt es immer mehr in den Fokus.
Ja, die Gründe sind ja auch klar. Relativ niedrige Lebenshaltungskosten im Vergleich zu vielen anderen Hubs.
Stimmt. Dann die überraschend gute Infrastruktur, dann in den Metropolen wie Hanoi, HCMC, Da Nang, digital, Schulen, Krankenhäuser.
Und es gilt als sicher, hat diesen Mix aus Tradition und Moderne.
Genau. Und die Top-Herkunftsmärkte bestätigen das ja. China, Südkorea, Taiwan, USA, Japan, die ASEAN-Nachbarn. Das Interesse ist breit gefächert.
Okay, aber wenn man dieses hypothetische goldene Visa jetzt mal direkt neben die etablierten Programme legt. Thailand, Malaysia, vielleicht sogar Kambodscha.
Ja, da wird der Unterschied halt überdeutlich.
Inwiefern?
Naja, bei den anderen kennst du die finanziellen Anforderungen, wie viel Investment, wie viel Einkommen. Du weißt, welche konkreten Vorteile du hast. Sind Familienmitglieder einfach mit dabei? Sind Rentner eine explizite Zielgruppe?
Und bei Vietnam?
Gähnende Leere. Es fehlt an praktisch allem, was du für eine ernsthafte Entscheidung brauchst. Ein Kommentar im Pattaya-Mail hat das gut getroffen. Vietnam betritt da Neuland. Und bei solchen Visa steckt der Teufel bekanntlich im Detail.
The devil is invariably lurking in the detail.
Genau das.
Also was bleibt dann für dich unterm Strich? Was nehmen wir mit?
Naja, Vietnam sendet schon klare Signale, dass es für Langzeitaufenthalter und Investoren attraktiver werden will.
Um im regionalen Wettbewerb mitzuhalten.
Genau. Und die Idee eines 10-Jahres-Visums passt da perfekt ins Bild. Aber die Berichte darüber sind aktuell wohl eher Wunschdenken oder bestenfalls ein sehr früher Vorschlag.
Die entscheidenden Details fehlen komplett.
Richtig. Und die Skepsis in der Community ist deshalb auch total begründet. Man muss jetzt einfach abwarten, was die Regierung daraus macht. Ob und wann da was Offizielles kommt.
Verstehe.
Und das wirft aber, finde ich, eine echt spannende Frage für dich auf, die auch über dieses spezielle Visum hinausgeht.
Okay.
Unabhängig davon, ob und wie dieses Golden Visa jetzt genau kommt, welche tiefergehenden Verschiebungen im Wettbewerb um Talente und Kapital in Südostasien beobachten wir hier vielleicht gerade? Wie verändert Vietnams sichtbare Ambition, selbst wenn die konkrete Umsetzung noch dauert, schon jetzt die Landschaft und die Attraktivität der gesamten Region für Leute wie dich, die vielleicht nach langfristigen Perspektiven suchen? Was meinst du dazu? Schreib es uns doch mal in die Kommentare.
Ja, Geld nach Thailand überweisen, das ist ja für viele von Ihnen ein echtes Dauerthema. Stinkt's. Ob für den Ruhestand oder wenn Sie dort remote arbeiten oder sich ein neues Leben aufbauen.
Absolut. Und gerade in letzter Zeit hat sich da ja einiges getan. Da gab es wichtige Änderungen, die man wirklich kennen sollte. Genau. Wir haben uns deshalb mal Ihre Quellen angeschaut, also YouTube-Videos, Blogartikel, auch Forendiskussionen, um für Sie rauszufinden, was funktioniert denn jetzt, 2025, wirklich noch und wo sind vielleicht die Fallstricke? Wie kriegt man sein Geld sicher rüber und zwar effizient und möglichst günstig?
Ja, lassen Sie noch das mal genauer anschauen. Fangen wir vielleicht mit dem aktuellsten Punkt an, der wohl auch der wichtigste ist im Moment.
Sie meinen die Sache mit Wise?
Genau, seit Anfang Mai, also Mai 2025, da akzeptieren ja etliche thailändische Banken keine Überweisungen mehr über Wise. Das scheint mit Systemänderungen in Thailand selbst zu tun zu haben.
Stimmt, das hat für viel Aufregung gesorgt.
Und die Liste der Banken, die da nicht mehr mitmachen, die ist ziemlich lang. Also große Namen wie TMB Thanachart, die TTB sind dabei. Aber auch internationale Player wie Citibank oder HSBC.
Ja, und die Government Savings Bank, die BAC?
Richtig. Also wenn Ihr Konto bei einer dieser Banken ist, dann Pech gehabt. Wise-Überweisungen dorthin gehen im Moment nicht mehr.
Was ich daran faszinierend finde, die Liste der Banken, die noch gehen, ist dadurch ja ziemlich kurz geworden.
Ja, das stimmt. Immerhin, große Namen sind noch dabei. Bangkok Bank, Kasikorn, SCB, Krungthai. Die funktionieren noch. Aber man muss jetzt wirklich genau prüfen. ist meine Thai-Bank noch dabei. Das ist essentiell. Und es kommt noch was dazu. Wise selbst hat ja auch neue Limits eingeführt für die Banken, die noch gehen.
Ah ja, die Limits. Zum Beispiel bei Cassicorn, da sind es jetzt maximal 2 Millionen Baht pro Überweisung.
Richtig. Und bei SCB, glaube ich, 1,5 Millionen. Und bei anderen wie Krung Thai sogar nur noch 50.000 Baht.
Nur 50.000? Das ist ja nicht viel. Okay, man kann wohl mehrere Überweisungen machen, aber trotzdem.
Ja, das ist schon ein Dämpfer. Über die Hintergründe wird ja viel spekuliert in den Quellen, nicht wahr?
Genau. Also manche vermuten, es geht um stärkere Kontrolle, vielleicht Geldwäscheprävention oder dass es mit internationalen Steuerabkommen zusammenhängt wie FATCA oder CRS.
Den Thailand ja beigetreten ist.
Richtig. Das sind ja diese Abkommen für mehr Steuertransparenz über Grenzen hinweg. Also es deutet alles so ein bisschen auf, ja, mehr Regulierung hin.
Heißt das jetzt, man sollte wieder mehr auf die gute alte SWIFT-Überweisung setzen, auch wenn die teurer ist?
Gute Frage. Also für die Banken, die noch unterstützt werden, bleibt Wise ja eine Option. Und die Vorteile sind ja bekannt.
Ja, oft der echte Mittelkurs, also kein versteckter Aufschlag beim Wechselkurs. Und die Gebühren sind meist transparent und niedrig.
Und schnell geht's oft auch. Aber da gibt's einen interessanten Punkt in den Quellen.
Sie meinen die Sache mit dem Verwendungszweck?
Genau. Wenn man als Zweck Gelder für langfristigen Aufenthalt angibt, dann dauert die Überweisung plötzlich länger, so 1-2 Tage.
Ah, okay. Und warum?
Weil Wise das dann wohl als echte internationale Überweisung deklariert. Und das braucht man ja oft für Visasachen, zum Beispiel beim Rentnervisum, um zu beweisen, wo das Geld herkommt.
Verstehe. Und andere Zwecke wie persönliche Ausgaben, die wickelt Wise oft über lokale Thai-Konten ab, sagen die Quellen. Und das geht dann quasi sofort. Also da sieht man, Nachweis fürs Visum oder schnell beides gleichzeitig geht nicht immer. Interessant. Ein Beispiel aus den Quellen hat ja auch gezeigt, dass man mit Wise sparen kann. Ich glaube, es waren so um die 6% bei 1000 kanadischen Dollar im Vergleich zur Hausbank. Ja, das kann sich lohnen. Die Wise Debitkarte wird ja auch oft genannt. Damit kann man dann Bart am Automaten ziehen. Aber Achtung, günstig ist das nur, wenn man vorher schon Bartguthaben auf dem Wise-Konto hat. Sonst zahlt man doch wieder Umrechnungsgebühren. Gut, das war Wise. Kommen wir zur Alternative, die Sie eben nannten. Die klassische SWIFT-Überweisung. Also von meiner Hausbank direkt zur Thai-Bank.
Genau, über das internationale SWIFT-Netzwerk. Das ist der Standardweg sozusagen. Der ist zuverlässig, keine Frage.
Und manchmal braucht man ihn ja auch, oder? Zum Beispiel, wenn man eine Wohnung kauft.
Stimmt. Für den Kauf einer Eigentumswohnung braucht man oft dieses Foreign Exchange Transaction Form, kurz FETF. Das bestätigt, dass das Geld aus dem Ausland kam. Und das bekommt man in der Regel nur bei einer SWIFT-Überweisung.
Aber der Haken sind die Kosten, richtig?
Ja, leider oft. Da sind die Gebühren der eigenen Bank. Dann können noch Gebühren von Zwischenbanken dazukommen. Und die Thai-Bank nimmt oft auch noch was.
Und der Wechselkurs ist meistens nicht so gut.
Genau das ist der Punkt. Banken rechnen da oft einen Aufschlag ein, der ist nicht immer klar ersichtlich. Das ist dann teurer als der echte Mittelkurs, den Wise Off bietet. Und es dauert auch länger. So 1-4 Werktage muss man rechnen.
Okay, also Wise, wo es geht, oder SWIFT, wenn es sein muss oder man den Nachweis braucht. Gibt es noch andere Optionen?
Ja, die Quellen nennen da ein paar. Remitly zum Beispiel wird erwähnt, MoneyGram auch. Da kann man sogar Bargeld abholen lassen.
Western Union kennt man ja auch. Und XE.com wurde genannt, gilt aber als etwas langsamer. Also da gibt es durchaus Alternativen, man muss halt vergleichen.
Sicher. Was man auch nicht vergessen darf. Am Anfang, bei der Ankunft, ist es natürlich praktisch, einfach mit der heimischen Karte Geld am Automaten zu ziehen.
Ja, klar.
Aber das ist auf Dauer teuer, oder?
Definitiv. Die Thai-Banken nehmen ja schon 150 bis 220 Baht pro Abhebung. Und dann kommen oft noch Gebühren von der eigenen Bank dazu. Das läppert sich.
Und Bargeld mitbringen? Geht ja auch? Bis zu einem gewissen Grad?
Ja, so bis etwa 15.000 US-Dollar Gegenwert muss man es nicht anmelden. Aber naja, mit viel Bargeld rumlaufen ist halt auch ein Sicherheitsrisiko. Stimmt auch wieder. Jetzt haben wir viel über Geld nach Thailand gesprochen. Wie sieht es denn andersrum aus? Geld aus Thailand raus, zurück nach Europa zum Beispiel.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den die Quellen auch ansprechen. Das scheint oft komplizierter zu sein.
Wise geht da meistens nicht, oder? Für Thai-Baht.
Genau, das unterstützt Wise meist nicht. Genannt werden die App der SCB, die wohl über Ripple, also ein anderes System, läuft. K-Bank-Überweisungen sollen auch gehen.
Und Krypto vielleicht? Über Börsen wie Bitcoin?
Das wird auch erwähnt, ja. Oder ein Dienst namens D-Money. Aber da braucht man wohl ein Nicht-Einwanderungsvisum und es soll auch eher langsam sein. Also da scheint es wirklich Hürden zu geben.
Okay, fassen wir mal zusammen. Was nehmen wir also für Sie mit? Die ganze Landschaft für Geldtransfers nach Thailand, die hat sich 2025 schon spürbar verändert. Vor allem durch diese Wise-Änderungen.
Absolut. Der erste Schritt ist jetzt wirklich, prüfen Sie, ob Ihre Thai-Bank überhaupt noch von Wise unterstützt wird. Und dann müssen Sie halt abwägen. Wise, wenn es geht und passt, die teurere, aber manchmal nötige Swift-Überweisung oder eine der Alternativen wie Remitly oder MoneyGram, je nachdem, was Ihnen wichtig ist. Kosten, Tempo oder eben der Nachweis fürs Visum. Genau. Es gibt nicht mehr die eine perfekte Lösung für alle. Und jetzt sind natürlich Sie gefragt. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit diesen Änderungen? Haben Sie vielleicht ganz andere Methoden, die super funktionieren? Oder Tipps für andere? Schreiben Sie uns das doch gerne mal in die Kommentare. Ja, das würde uns sehr interessieren. Und vielleicht noch eine Frage zum Nachdenken für Sie. Wenn man diese zunehmenden Kontrollen und die ganze Komplexität so sieht, was glauben Sie, wie sich der internationale Geldverkehr für uns Privatleute in Zukunft entwickeln wird? Wird es einfacher oder eher noch restriktiver?
Spannende Frage. Das war unsere Vertiefung für heute. Wir sagen auf Wiedersehen.
Machen Sie es gut.
Teilen, liken, kommentieren nicht vergessen.